jetzt auf dem Programm steht die Diskussion über die Flüchtlingsfrage. Katrin Kalweit hat sich angeboten, ein paar ihrer eigenen Beobachtungen uns zu geben. Ich muss sagen, dass ich überhaupt auf sie gekommen bin, ist aufgrund einer herausragenden Reportage über die Behandlung der Flüchtlinge in Ungarn. Ich war vorher schon aufmerksam gemacht worden auf sie durch Christiane Schlötzer, die letztes Jahr bei uns dabei war. Aber diese Reportage war wirklich sehr gut und dann kannst du vielleicht gleich weitermachen und anschließend die Diskussion.
Ich bemühe mich jetzt etwas langsamer zu sprechen als gestern. Ich lerne das ja. Und noch eine Vorrede, ich kann natürlich auch analytisch, wenn ich irgendwann mal Gelegenheit habe in den nächsten Jahren, dann kann ich auch analytisch, aber jetzt geht es, glaube ich, zum zweiten Mal im Wesentlichen auch um Eindrücke. Denn das, was wir hier diskutieren, darüber gibt es viele Meinungen, viele differente Zahlen, aber wenig sozusagen Erlebtes. Ganz kurz, heute Mittag hat in Brüssel haben die Europäer beschlossen, dass das Dublin-Verfahren beibehalten wird in der bisherigen Form. Das war ja immer noch strittig. Es gibt aber eine Zusatzformel, dass Staaten, die die Zahl der Flüchtlinge, die in Zukunft nach dem Dublin-Abkommen bei ihnen zuerst anlanden, das meint natürlich im Wesentlichen Griechenland und Italien, wenn sie überfordert sind, da werden noch sozusagen Obergrenzen festgelegt, dann Hilfe bekommen, aber erst dann mit einem Umverteilungsmechanismus. Das heißt, der Umverteilungsmechanismus, der automatische oder zwangsläufige, der bisher in der Debatte war in Europa, ist damit erstmal vom Tisch. Die, die sich weigern, überhaupt jemanden aufzunehmen, und damit sind wir gleich bei meinem Lieblingsland Ungarn, sollen, aber diese Zahlen liegen noch nicht fest, derzeit kursiert es 250.000 Euro pro Flüchtling, pro nicht genommenen Flüchtlingen sozusagen Strafe zahlen. Diese Summe ist aber noch streitig und es ist auch fragwürdig, ob sie jemals kommt, denn es gibt eine ganze Reihe von Staaten, die natürlich genau dagegen jetzt votieren werden. Ganz kurz, also ich bin zuständig für die Süddeutsche Zeitung unter anderem für Ungarn, Slowenien, Slowakei, Österreich und die Ukraine, habe aber die letzten Monate im Wesentlichen entlang der ganzen Flüchtlingsrouten verbracht, weil man kann ja nie trennen. Ein Flüchtling fängt ja nicht sozusagen bei Slowenien an, sondern kommt da schon einen längeren Weg. Das heißt, ich war im Wesentlichen allen Grenzen und auf diesen ganzen Routen. Ich möchte nur 3-4 Merkpunkte loswerden, um das hier nicht in die Länge zu ziehen. Das heißt immer, die Krise sei ausgebrochen an dem Tag, an dem Angela Merkel gesagt hat, ihr Kinderlein kommet. Dieses ist natürlich sowohl ein Mythos als auch Unsinn. Erstens war die Krise schon lange da. Sie ist schon seit Jahren da, wie wir wissen. Die Zahlen über die Flüchtlingsbewegungen hat heute Morgen Uli Tilgner natürlich schon erwähnt, aber zumindest seit dem Syrienkrieg sind sie noch mal massiv in die Höhe gestiegen. Auch vor diesem September letzten Jahres, um den es gleich noch mal gehen wird, kamen ja schon täglich Hunderte nach Europa. Hunderte. Es waren da nicht wie im September, wie im Herbst, manchmal 10.000 pro Tag, aber es waren Hunderte. Das heißt, der Tag, an dem ich einsetzen möchte, ganz kurz, ist nicht der, ich glaube, es war der 10. September, sondern es sind die Wochen davor, die ich auf dem Bahnhof in Budapest verbracht habe und an der Grenze, an der serbischen Grenze verbracht habe, wo täglich Hunderte von Flüchtlingen über die Grenze marschierten, von den Ungarn im Wesentlichen ignoriert wurden, von Schleppern für 300 bis 500 Euro pro Auto, manchmal wurden die Preise stiegen, dann später nach Budapest gefahren wurden, also erstens Säcke zwischengelagert, dann nach Budapest gefahren wurden und dort sich in Züge setzten und von dort aus über Österreich nach Deutschland fuhren. Das Prozedere ist deshalb so relevant, weil die Ungarn im Wesentlichen keine Flüchtlinge behalten haben, sondern es gab sozusagen eine Durchreise, die durch natürlich die Balkanroute, damals über Ungarn, Österreich, Deutschland und dann evakuierte das irgendwo in der Europäischen Union. Die Tatsache, dass es zu diesem 10. September kam, liegt an Viktor Orban, das darf man nicht vergessen. Viktor Orban hat nämlich irgendwann beschlossen, es reicht ihm nicht, das kann man halt finden, wie man will, dass die durchreisen, er wollte auch die Durchreisenden nicht mehr. Heute hält er ja eine Rede nach der anderen, in der es immer heißt, wir müssen uns aussuchen dürfen, mit wem wir leben wollen und die ungarische Nation, zu der ungarischen Nation passen keine Muslime. Die allergrößte Zahl der Muslime, die er meint, sind nicht geblieben und sie wären auch nicht geblieben. However, es gab diesen Tag, an dem dieser Weitertransport, die ja teilweise mit Gutscheinen, teilweise mit Schleppern, teilweise mit sozusagen Eisenbahn, die österreichische Eisenbahn war da sehr hilfreich, funktionierte, wurde gestoppt, indem von einem Tag auf den anderen diese Züge nicht mehr fuhren. Das war eine politische Entscheidung. Der Name Bitschke wird einigen von euch noch was sagen. Das war der Zug, der angehalten wurde. Das hatte dann etwas groteske oder bizarre Bilder. Das sah so ein bisschen aus wie so ein Auschwitz-Zug. Die Leute kamen nicht raus. Wir saßen draußen, filmten hinein. Zettel wurden an die Fenster gehalten, lasst uns raus. Die Menschen, die in diesen Zügen saßen, bei 30 Grad im Schatten, wurden reihenweise ohnmächtig. Das war ein, zwei Tage, nachdem die Züge aus Budapest schon nicht mehr fuhren. Und dann begannen die Leute, sich auf den Weg zu machen, zu Fuß. Das sind diese Bilder auf der Autobahn. Und danach haben im Konzert der Absprachen zwischen Faymann, Merkel und natürlich auch Juncker und anderen, wurde dann sozusagen die Entscheidung gefällt, so, das kann so nicht gehen. Wir müssen eine Lösung finden, eine kurzfristige, die hieß, wir lassen alle Leute durch. Wir stornieren im Grunde Dublin, wir stornieren im Grunde alle Abmachungen, die wir jemals gemacht haben. Wir müssen eine neue Lösung finden. Wie die aussieht, weiß man ja letztlich bis heute nicht. Und auch der heutige Beschluss in Brüssel ist nur eine kurze Passage sozusagen in einer Geschichte, die nicht klar ist. Die Konsequenz war dann, Ungarn ist seitdem offiziell zu, inoffiziell natürlich nicht. Die ungarische Regierung hat damals ja ein Gesetz beschlossen, mit dem zum einen der Grenzzaun, der erste Grenzzaun in Europa, hochgezogen wurde. Zum zweiten die Soldaten und Polizisten an diese Grenze verlagert wurden und jeder, der diese Grenze übertrat, das gilt seit letztem Herbst, dieses Gesetz als Grenzverletzer und damit als Straftäter gilt. Die Reportage, auf die sich Werner bezog, war eine Reportage über diese Gerichtsverfahren, die überwiegend an der ungarischen Grenze, ungarisch-serbischen Grenze vollzogen werden. Die haben die Ungarn letzte Woche schweigend, das nimmt noch niemand zur Kenntnis, wieder aufgegeben. Diese Lager, die inzwischen wieder voll sind, weil die Leute natürlich trotzdem kommen, das ist ja das Problem gewesen, sie kommen natürlich jetzt, weil die Balkanroute zu ist, wieder über Ungarn. Diese Leute gehen natürlich trotzdem über die Grenze, sie zahlen wieder Schlepper, sie gehen unten durch, drüber durch. Diese ganzen Verfahren, die mit sagen wir, 10, 20 pro Tag begannen, diese Gerichtsverfahren, waren zum Schluss jetzt wieder 500, 600, 700 am Tag, sind jetzt im Wesentlichen storniert worden. Diese Lager werden aufgemacht. Und wo hat Viktor Orban ein Lager eröffnen lassen letzte Woche? An der österreichischen Grenze. So. Das heißt, das ist jetzt wieder passiert, was wir schon seit Monaten beobachten. Die Österreicher bauen einen Zaun im Burgenland. Die Österreicher haben einen Zaun an der slowenischen Grenze gebaut, der zurzeit nur nicht mehr benutzt wird, weil die Balkanroute zugemacht wurde, in Absprache oder in einem Alleingang der Österreicher mit den Balkanstaaten. Unter stillem Applaus der Deutschen, auch das sagt niemand laut, aber es ist natürlich so. Österreicher haben, wie wir wissen, auch begonnen, die Brennersperre zu bauen. Darüber ärgern sich die Italiener. Der Türkei-Deal ist sozusagen natürlich zurzeit nur der untaugliche Versuch, die Bewegung von unten nach oben zu stoppen. Das Einzige, was ich sozusagen aus meiner eigenen Wahrnehmung sagen kann, ich war an all diesen Grenzen. Keine dieser Grenzen hält. Das sind politische Grenzen, politische Zäune. Und den Preis zahlen die Flüchtlinge, die zurzeit südlich einer gedachten, wir wollen niemanden mehr haben, Zone aufgefangen würden. Das ist im Wesentlichen die Türkei, das ist das Mittelmeer, das ist Libyen. Und das ist sozusagen die nordsyrische Grenze. Und Europa macht zurzeit aus Mangel an einer Antwort die Augen zu.
Ja, genau. Gut, tja, also, Meinungen zum Thema.
Genau,
fangen wir doch mal so an.
Frage.
Meinungen zum Thema.
Ich habe eine Frage, und zwar ja. Schlepper. Wie sieht das konkret aus? Ich stoße mich immer daran, wenn früher jemand aus der DDR in die BRD übergesiedelt ist, und dann gab es Fluchthelfer, die haben Orden bekommen, verlangten ein großes Honorar zum Teil und waren gefeiert. Jetzt, ich kenne Leute, die schleppen und das Honorar, was sie bekommen, ist für die Geschleppten weniger, also ist nicht so hoch, wie wenn sie die Reise allein machen würden. Weil da zum Teil Busse, größere Fahrzeuge eingesetzt werden, weil da Übernachtung vororganisiert ist und.
Nein. Das Gegenteil ist der Fall.
Sie brauchen ein Mikrofon.
Ja, okay. Sorry. Das ist hier anders, das Gegenteil ist der Fall. Dieses ist eine Industrie und die Preise sind horrende. Die waren auch schon horrende, als ja dieser Transport über die Balkanroute, die Westbalkanroute, die Ostbalkanroute, die Mittelmeerroute noch, ich sage jetzt mal flapsig, kostenlos war, weil sie von Staaten her bereitgestellt wurden. Es gab ja Busse und Züge, wo die Flüchtlinge kostenlos die gesamte Route hochtransportiert wurden im letzten Sommer. Und selbst zu diesem Zeitpunkt haben Schlepper, die gesagt haben, wenn ihr kennt euch nicht aus oder ihr wollt auf Nummer sicher oder ihr habt Rollstühle und Kinder dabei, wir nehmen euch mit, die haben teilweise pro Familie bis zu 10.000 Euro genommen. Und das hätte man tatsächlich billiger haben können. Hinter diesen Schleppern stehen vorwiegend mafiöse Strukturen mit Bossen, an die kein Mensch rankommt. Die Ausführenden, die Fahrer, die Busfahrer, die Taxifahrer, das sind im Wesentlichen, also viel auf dem Westbalkan viele Roma, die sich damit Geld verdienen, Arbeitslose, Kleinbauern, die sozusagen denken, naja, mache hier ein bisschen Geld und im Zweifel gehe ich halt 2 Monate ins Gefängnis. Das ist sozusagen der verlängerte Arm von den Leuten, die das wirkliche Geld machen. Das sind nicht mehr als Handlanger. Aber diese Maschinerie, die funktioniert und die fängt in Kabul und die fängt in Damaskus an. Und dort werden auch diese ganzen Szenarien bis zu Flugblättern, bis zu ganzen Webseiten, es gibt ja Webseiten, Schlepper-Webseiten formuliert, auf denen steht, du kriegst, wenn du nach Deutschland kommst, sofort eine eigene Wohnung, sofort ein eigenes Haus, sofort einen eigenen Job und ein eigenes Auto. Die Leute kommen an in Deutschland, 17-jährige Afghanen, denen das dann auch jemand auf der Straße erzählt hat, die sagen, wo ist mein Auto, völlig, völlig irritiert, dass das jetzt aber alles ganz anders aussieht. Und das ist eine Industrie, die ganz kalkuliert mit Lügen und mit völlig überteuerten Wegen arbeitet und die Leute in die Irre führt. Und was ich natürlich sozusagen aus eigener Wahrnehmung, ich war ja mehrere Tage in Szeged in diesem Gericht, und jeder einzelne von diesen sogenannten Grenzverletzern, die dort standen, haben ja erzählt, wie sie dort hingekommen sind. Die werden ja dafür verurteilt, dass sie mit Schleppern an die ungarische Grenze kommen. Diese Schlepper nehmen bis zu 5.000 Euro mittlerweile, die Preise steigen ja, ne? Und fahren die Leute dann mit dem Taxi, das könnte man auch billiger haben, bis an die serbisch-ungarische Grenze, setzen sie 100 Meter vor dem Zaun aus, sagen, da ist der Zaun, dahinter ist Europa, macht mal. Die sagen nicht, dahinter stehen die Hunde und die Polizisten und die Militärs und die Hubschrauber und dahinter steht Gefängnis, im Zweifel bis zu einem Jahr. Sondern die sagen, dahinter ist die Freiheit und dann krabbeln die Leute, indem sie Decken oder weiß ich nicht, Schlafsäcke über diese Zäune werfen, drüber oder drunter oder gehen durch vorbereitete Löcher und werden auf der anderen Seite von den Kompagnons dieser Schlepper abgeholt. Wenn sie Glück haben, zurückgebracht, versuchen jetzt 3 Tage wieder, nee, dann nehmen diese Kompagnons wieder Geld. Das ist eine Industrie.
Stichwort Ungarn. Es ist ja offenbar so, dass jetzt die Politik sich dann doch wieder geändert hat. Hat sich es für die Regierung Orbán ausgezahlt, diese harte Haltung?
Die Regierung Orbán ist der eigentliche Sieger dieses Prozesses, in meiner Wahrnehmung. Die deutsche Regierung ist zurzeit auf der Verliererstraße, wobei man unterschiedlicher Meinung darüber sein kann, ob und was ein Fehler war. Viktor Orbán hat 2 sozusagen Triumphe, die er feiern kann. Zum einen ist er vom Paria zu einem bewunderten Entscheider geworden, dessen Entscheidungskraft sich viele in Europa wünschen. Und zum Zweiten hat er natürlich mit dieser Politik, dass wir nehmen keinen, weil das ist nicht vereinbar mit der ungarischen Nation, sozusagen einen Trend gesetzt, der sich fortsetzt und der dazu führt, dass in Ungarn zwar zurzeit ungefähr 7.000 Flüchtlinge sind, aber das sind überwiegend unbegleitete Minderjährige, die nicht abgeschoben wurden oder Leute, die zurzeit einen Asylantrag gestellt haben, um diesem Verfahren sozusagen zu entkommen. Allein die Tatsache, dass es bis heute nach meiner Wahrnehmung im Wesentlichen unwidersprochen bleibt, dass das möglich ist, aus diesem europäischen Konsens auszuscheren, denn die Zwangsquote ist ja gescheitert an Ungarn erstmal und die anderen sind danach gezogen, Polen, Slowakei, Tschechien, die Balten. Und dass es bisher keine Konsequenzen dafür gibt, ist ein Triumph Orbáns.
Und Österreich, wie sieht es denn da aus? Ist
auch schwierige Frage. Österreich, tja, ich warte immer darauf, dass ich irgendwann ausgewiesen werde, weil ich inzwischen so bitter kommentiere. In Österreich ist die Gesellschaft anders als in Ungarn komplett gespalten. Ich würde behaupten, obwohl solche Zahlen immer ganz schwierig sind, in Ungarn unterstützen 70-80% der Menschen diesen Kurs von Viktor Orbán. Es ist weit wesentlich unstreitig. Es hat viele historische Gründe, es hat auch politische Gründe in der Nachwendegeschichte Ungarns, aber das würde jetzt zu weit führen. In Österreich ist die Gesellschaft 50-50. 50% finden die erste Reaktion von Faymann, ja, wir machen die Türen auf, wir schaffen das auch richtig und versuchen das nach wie vor zu leben. Die Zahl der Menschen, die auf eigene Kosten Wohnungen angemietet haben, die Deutschkurse geben, die bis heute Flüchtlinge persönlich beherbergen, ist nicht geringer geworden. Nur die andere Seite ist lauter geworden.
Tja, weitere.
Was hältst du denn von der Debatte um die sicheren Herkunftsstaaten? Das ist ja eine ständig laufende Debatte. Und man sagt, also, wenn man das durchsetzen würde aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, nur die müssten wir auch mal genau definieren, dann hätten wir 50% weniger.
Die Debatte über sichere Herkunftsstaaten ist ja im Grunde auch eine populistische bzw. pragmatische Debatte. Wohin wollen wir Menschen abschieben können? Und je nachdem, wo wir sie ihnen abschieben können, definieren wir, was ist ein sicherer Herkunftsstaat. Also Beispiel Maghreb, die Maghreb-Staaten galten nicht als sichere Herkunftsstaaten aus unterschiedlichen Gründen. Jetzt sollen sie das sein. Auch die Türkei ist ja sozusagen fragwürdig als Zielland und jetzt neuer Partner. Solange wir, und da bin ich der Meinung von Ulrich Tilgner, solange wir nicht entscheiden oder differenzieren zwischen Einwanderern, Migranten und Menschen, die nach wie vor das Recht haben, einen Asylantrag zu stellen, solange werden wir, solange verstößt ganz Europa gegen die Genfer Flüchtlingskommission. Und das ist es, was zurzeit passiert.
Wir haben in der Schweiz, hört man immer wieder die Frage, ja, was machen dann die arabischen Staaten, die Brüderstaaten? Und ich möchte eigentlich Rainer fragen, weil ich war in Oman, habe diese Frage gestellt, ich bekam die kategorische Antwort, ihr habt einen Fehler gemacht in Europa, das sollt ihr aussparen. Wir machen diesen Fehler nicht.
Die Golfstaaten machen mehr oder minder die amerikanische Politik und sagen, wir suchen uns die aus, die wir zu uns holen. In den vergangenen 5 Jahren haben Staaten wie Saudi-Arabien, Emirate, Katar, Kuwait waren die, also diese 4, jeweils, ich habe es mal zusammengerechnet, 5% ihrer Bevölkerung, ihrer eigenen, also saudische, katarische Bevölkerung, als Flüchtling ins Land geholt, indem sie in Flüchtlingslager gegangen sind oder die Flüchtlinge, die sagen, ich bin Sunni, ich bin gegen Assad, ich bin Ingenieur, die sind an eine saudische Botschaft gegangen, die haben gesagt, bitte, hier ist das Visum, ihr dürft einreisen. Das heißt, also, weil sie in ihrer Politik, sie brauchen Arbeitskräfte, sie brauchen qualifizierte Arbeitskräfte und haben das dazu eingesetzt, also sehr gezielt auszusuchen, wer bei ihnen ins Land kommt.
Kann man Zahlen nennen? Prozent hast du
ja,
gesagt?
Ja, 5% ihrer, also das, so habe ich es mal ausgerechnet, für Saudi-Arabien, Emirate und Katar, 5% ihrer eigenen Bevölkerung. Ah. Also die Saudis sind etwa 31 Millionen und davon 5% in den Emiraten. Das sind 8 Millionen, sind es auch 5% und Kuwait, Katar war ähnlich.
Okay, danke. Und was für einen Status bekommen die denn da?
Bekommen den normalen Status wie andere, die sich bewerben für eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung. Dann bekommen sie eine Genehmigung, sagen wir, für 5 Jahre, das muss dann wieder erneuert werden. Und sie sind aber dann gebunden an einen Sponsor, an einen Arbeitgeber. Und dieses Sponsorprinzip ist in Kuwait gekippt, in Katar davor zu kippen, in Saudi-Arabien wird es diskutiert. Das heißt, in der Zukunft soll es leichter sein, von einem Arbeitgeber zum anderen zu wechseln, ohne das Land verlassen zu müssen.
In Oman ist man gerade in der Entscheidungsphase, das zu kippen. Offenbar, hat man mir gesagt. Aber das Gleiche galt ja auch schon bei den Palästinensern, nicht wahr? Die aus den Lagern nach Dubai zum Beispiel geholt wurden.
Die Palästinenser sind aber in den letzten Jahren, also mehr oder weniger aus dem Land gedrängt worden. Es hat begonnen mit 1990, da war ich selber gerade in Kuwait angekommen, hatte den kuwaitischen Nachbar. Saddam marschierte ein in Kuwait. Er hat gejubelt und gesagt, endlich tut mal ein Brudervolk etwas für uns. Aber die Folge davon war, dass die Palästinenser aus allen GCC-Staaten dann nach und nach abgebaut worden sind.
Ulrich Tilgner sprach heute Vormittag ja unter anderem von den Afghanen, den jungen Afghanen. Wenn aus der europäischen Perspektive oder die europäische Berichterstattung sagt ja immer wieder, naja, also einige Teile in Afghanistan sind Kriegsgebiet, andere Teile sind es nicht. Jetzt müssten wir doch eigentlich unterscheiden können, was tun wir mit diesen Menschen, die aus Afghanistan kommen, sondern denen sagen, geht in eurem eigenen Land, in friedlichere Gebiete, ja oder nein. Ist das Unsinn oder ist das nicht Unsinn, Ulrich?
Ja, es kommt darauf an, welchen Anspruch
Mikrofon.
Man stellt. Das kommt darauf an, welchen Anspruch man stellt. Wenn es darum geht, weiter vegetieren zu können, dann kann man solche Forderungen natürlich stellen. Aber die Leute haben ja das Ziel, ein lebenswertes Dasein fristen zu können. Also wenn ein 23-jähriger Vater, so wie mir das in einem Dorf passiert ist, gesagt hat, ich konnte meinen Vater, also den Großvater seines verstorbenen Kindes im Winter nicht mal zur Beerdigung Bescheid sagen, weil er 100 Meter weiter in einer Schneewehe lebte und das Kind starb, weil es nicht in ein Krankenhaus gebracht werden konnte. Wie soll man dem verwehren, nach Europa zu kommen? Ein durchschnittlicher Landarbeiter aus einem afghanischen Dorf, in dem es einigermaßen friedlich ist, arbeitet 6 Monate im Iran, trägt, weil er keinen Pass hat, der Pass kostet 30, offiziell 300, aber in der Regel, weil 270 sind dann Bestechung, der geht dann über die Grenze und muss dort Opium tragen auf der Mashhad-Route, also von Herat nach Mashhad. Und dann hat er die erste Grenze überwunden. Dann arbeitet er irgendwo 6 Monate oder 7 Monate, kommt zurück und von den Ersparnissen des halben Jahres kann er sich eine kleine Solarzelle kaufen, aus der man dann irgendwie so einen Tauchsieder speisen kann, dass das Wasser kocht oder abends noch so eine kleine Funzel, aber ein Fernseher geht schon nicht. Also das ist ein halbes Jahr Arbeit. Und wie gesagt, wenn der dann heiraten würde und einen Sohn hätte, dann könnte der wieder sterben, weil man den nicht medizinisch versorgen kann. Wie soll man sagen, dass man dort Leute wieder hin zurückschickt? Das ist für mich die Frage. Also das wird ja ausgeklammert. Das geht, meiner Meinung nach geht das natürlich nicht, aber es wird gemacht. Also der deutsche Innenminister ist da ja sehr flott bei der Hand. Also der sagt ja, die sicheren Herkunftsländer, oder ich weiß nicht, wie der Terminus heißt. Also
gut, man hat auch viel Geld investiert, damit es da sicher ist. Im Sinne von 1.500 Milliarden, nicht wahr? Hat die NATO investiert, damit Afghanistan sicher ist.
Ja, das ist richtig, aber das funktioniert ja alles nicht.
Genau, aber das weiß der Minister vielleicht nicht.
Doch, der Minister weiß das. Der Minister ist der beste Freund von Herrn Dr. Erös und der hat die Kinderhilfe Afghanistan und zu seinem 60. Geburtstag war bei ihm eingeladen und hat alles mitgekriegt. Und der Erös macht eine Schule nach der anderen in Afghanistan und Pakistan und schimpft, wenn er öffentlich auftritt, immer wie ein Rohrspatz. Der war Oberstarzt früher und ist also radikalisiert worden durch das, was er vor Ort erlebt hat. Und sein Studienfreund ist der deutsche Innenminister. Also der wusste das schon immer. Das wusste, das 60. Geburtstag war, glaube ich, vor 8 Jahren. Also der weiß das seit 10 Jahren. Die waren immer in Kontakt und man besucht nicht jemanden, dessen Lebenswerk eine Kinderstiftung ist. Und der Eros macht auf seiner Webseite nur gutes Wetter dafür, dass man versteht, warum die Leute kommen. Und das Wort sicheres Heimatland taucht da nicht auf. Aber Minister sehen das anders, weil sie eben Karriere machen.
Meinungen zum Thema. Ja, bitte. Johanna.
Was mich stört, 56 und 68 hat man den Ungarn und Tschechen, ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt, den roten Teppich ausgerollt. Und heute das Gegenteil. Warum hat man es damals gemacht? Die kamen halt von den bösen Kommunisten. Denen musste man helfen. Die sind vor denen geflohen, oder?
Die Integration der Ungarn hat ja wunderbar funktioniert und auch alle anderen Zuwanderer in der Schweiz und so waren eben auch Christen und waren gebildet, aber wenn man sieht, man hat ja die Riesenangst, dass in Europa diese Muslime eben ihre eigenen Beziehungen pflegen zusammen, man integriert sich nicht und ich glaube, das ist ja auch die Angst, die man hat vor diesen Flüchtlingen.
Ist diese Angst berechtigt?
Ja, also ich würde In Russland gibt es zum Beispiel Zentralrussland, Tatarstan. Dort leben Muslime und Christen absolut friedlich zusammen. Und wenn man das wirklich genau sich anschauen will, hängt das jetzt davon ab, eben, dass es wirtschaftlich den Leuten irgendwie einigermaßen gut geht. Die haben eine Zukunftsperspektive. Also Kasan, diese Hauptstadt dort an der Wolga, dieses autonomen Gebiet, das innerhalb von Russland ist wirklich für mich ein ganz wichtiges Beispiel. Und ich denke, es hat wirklich nicht nur mit dem Krieg, sondern mit dem Tschetschenienkrieg zu tun, dass eben im russischen Nordkaukasus eben die Leute eben sehr schnell sich radikalisieren lassen. Also ich war mehrmals in Dagestan und da habe ich gesehen, eben die Chancenlosigkeit dort oder von Leuten. Und ich denke, das wirtschaftliche Wohlergehen oder einfach ein vernünftiges wirtschaftliches Wohlergehen kann wirklich eine gute Garantie sein, dass man dann eben auch in Ländern wie in der Schweiz eben nicht konfrontiert wird mit solchen Extremismus. Und ich weiß nicht, war das heute oder gestern, ich habe irgendwo kürzlich gerade mal einen Artikel darüber gelesen, eben über diese Art von Integration, die wichtig wäre, oder? Also Paris, Brüssel und so weiter. Also ich denke, dort liegt eigentlich der Hase im Pfeffer. Also nicht, ob die jetzt, diese nicht in erster Linie sind das Muslime, sondern das sind Flüchtlinge aus diesen Ländern, die kommen eigentlich, eben, weil sie Angst haben, weil sie verfolgt werden oder weil sie eben irgendwie ein materielles Leben sich sichern möchten.
Peter, du und Olga, ihr lebt jetzt seit wenigen Monaten wieder in der Schweiz. Und manchmal hat man, wenn man so neu in ein Land zieht, einfach eine andere Sichtweise, als wenn man ständig da ist. Kannst du mir mal sagen, wie wirkt die Debatte in der Schweiz auf dich als Neuzuzieher?
Ich bin ja nicht ganz also ich habe mich immer mit Migration und so beschäftigt. Ich habe gerade vorhin, als wir begonnen haben mit dieser Diskussion, daran gedacht, es könnte im Nebensaal hier eine Diskussion stattfinden, quasi von Innenpolitikern in der Schweiz, oder? Und wenn ich sehe, wie in der Schweiz, jetzt steht eine Abstimmung uns bevor mit einem revidierten Asylgesetz und so weiter, oder? Dann hätten wir mit unserer Haltung und den Erkenntnissen, die wir hier diskutieren, null Chance in der Schweiz, irgendwie etwas liberaler zu gestalten. Ich bin absolut einverstanden mit dir, Uli. Natürlich sollten Auswanderer die Möglichkeit haben, aber eben Leute, die auswandern wollen aus diesen Staaten, die brauchen einfach aufgrund unserer Gesetze und auch für die anderen Länder ein Visum, oder? Bekommen sie nicht, oder? Das ist also wahrscheinlich sehr schwierig, also sind sie gezwungen eben, illegal zu kommen, oder? Und Asyl bekommen nur die Leute, die irgendwie verfolgt werden. Und als sicherer Herkunftsstaat gelten tatsächlich gewisse Staaten. Auch Russland gehört dazu, einfach die verschiedenen Karten und so weiter unterzeichnet haben. Und dann wird zum Teil noch unterschieden. Eben. Also das sind nicht immer sichere Herkunftsstaaten. Also Afghanistan gilt sicher nach Schweizer Asylgesetzgebung oder nach der Praxis nicht als sichere Herkunftsstaat. Aber werden einfach Leute dorthin wieder zurückgeschickt. Das ist die effektive schweizerische Asylpolitik, oder? Aber ich denke, bin fast sicher, dass wenn wir nächste Woche, können Sie in eine Arena schauen oder in einer Parteiversammlung teilnehmen. Das muss nicht die SVP sein, oder? Das kann also durchaus auch eine gemäßigte Partei sein. Die hätten wir, die wir jetzt hier sitzen, unheimlich große Probleme, uns dort durchzusetzen. Und das ist das, was mir auffällt. Oder wenn man eben von, meine Uli und ihr alle, die im Nahen Osten und so weiter arbeiten, da sieht man wirklich die echten Probleme. Oder? Und was diskutieren wir in der Schweiz für wirklich absolut unwichtiges Zeug? Also ich denke an die letzten Abstimmungen. Das ist das, was mir auffällt.
Ja.
In allen anderen Belangen auch, also nicht nur in der Migrations- und Flüchtlingspolitik.
Ich würde gerne im Anschluss daran nochmal aus den letzten Wochen in Österreich berichten. Ich bin ja als Deutsche ständig gefragt in Österreich, wieso konnte eure blöde Bundeskanzlerin diesen Fehler machen und jetzt sind die alle hier. Interessanterweise finde ich es zunehmend schwerer, diese Debatte zu führen, weil sich die Stimmung so schnell geändert hat. Ich möchte bitte nicht als naiv oder gutmenschig eingeschätzt werden, wenn ich sage, dass ich glaube, dass die Politik auch einen volksbildenden oder erzieherischen Auftrag hat. Und ich glaube, wenn die Bundeskanzlerin in Deutschland bis heute sagt, hier stehe ich kann nicht anders, das ist nicht mein Land, wenn wir Nein sagen oder wenn wir die Türen zumachen, dann hat das eine positive Wirkung. In Österreich war die Stimmung am Anfang ähnlich euphorisch, die Straßen waren voll, Wohnzimmer waren voll mit Leuten, die gesagt haben, wir schaffen das, wir wollen helfen. Dann hat sich der Kurs relativ schnell gedreht, weil die Rechtspopulisten so stark sind in Österreich. Und damit hat sich auch die ganze politische Kommunikation rasant schnell geändert. Und plötzlich wurde diese Kommunikation nur noch der sehr hartleibigen und sehr brutal auch sprechenden Innenministerin und dem Verteidigungsminister überlassen. Und alles das, was vorher sozusagen als Aufforderungscharakter transportiert wurde, nämlich was müssen und was können wir tun, um Integration möglich zu machen, war plötzlich, davon war nicht mehr die Rede. Es war dann nur noch davon die Rede, dass diese Muslime Wertekurse brauchen, damit sie verstehen, was eine Demokratie ist und dass man einer Frau nicht unter den Rock passt und dass das alles zu teuer ist. Gleichzeitig gehen die vielen, vielen, vielen tausend, wirklich vielen tausend unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die zwischen 14 und 18 sind, in Österreich nicht zur Schule, weil sie nicht mehr schulpflichtig sind. Ganz banal. Und natürlich, also die Jüngeren müssen, weil sie schulpflichtig sind, alle anderen kriegen, solange sie noch keinen Asylstatus haben, und die allermeisten haben keinen Asylstatus, weder Deutschunterricht noch eine sonstige sozusagen Bildung. Das ist für mich, diese Kosten, das kann nicht so viel kosten, wie wir hinterher den Preis dafür zahlen. Das sind für mich sozusagen die grundlegenden Schritte, die sofort gesetzt werden müssten, um Integration möglich zu machen. Das ist auch genau da, wo ich finde, dass die Lebenslüge anfängt, zu sagen, die können sich nicht integrieren, gleichzeitig aber überall da, wo es politisch nötig ist, erstmal von den Pflichten und dann von den Möglichkeiten zu sprechen, das ging mir alles zu schnell.
Darf ich noch etwas anfügen? Also,
kurz. Wir haben verschiedene Wortmeldungen.
Als ich
Rainer und Pascal, machen wir doch mal so einen Kreis. Uli?
Also ich würde gerne was sagen zu der Frage der Religion. Ich glaube, da gibt es zwei Faktoren. Einmal wird die Religion immer überschätzt. Also wenn ich mir angucke, wenn ich Kirchen besuche und wenn ich mich mal mit der Geschichte des Mittelalters beschäftige, das war ja nun ein rein christliches Abendland, da ist ja auch einiges passiert, was nicht so wünschenswert gewesen ist aus der Rückschau. Und das ist ausgeblendet, und beim Islam werden immer Sachen der Religion angelastet, die ich nicht primär mit der Religion in Verbindung bringen würde. Also die fehlende Integration in Belgien und Frankreich führt ja dazu, dass Leute Terroristen werden, die aus einem halbkriminellen Umfeld kommen. Also da wurde jetzt ein Franzose aus Belgien abgeschoben, dessen Eltern sind Atheisten. Aber das kann man nur im Kleingedruckten feststellen. In Wirklichkeit wird aber so getan, als ob Islam zu Terrorismus führt. Ich war neulich in einer Talkshow und das war ganz interessant. Da saß neben mir ein Palästinenser, der sagte immer so weit, dass ich Selbstmordattentäter geworden wäre, war ich noch nicht. Also als ob es diese Stufenleiter gibt, einmal beten, zweimal beten, dreimal beten, viermal beten, dreimal in die Moschee gehen und dann eine Sprengstoffweste umlegen und irgendwann den Zünder reißen. So ist er ja genau nicht. Man kann ja sehen, dass die Terroristen heute aus einem anderen Umfeld kommen. Und ich glaube, da muss man umdenken. Also die Christen sind ja auch in ihrer Vielschichtigkeit, werden sie begriffen. Also für mich ist Christ Christ und für mich ist Moslem Moslem. Ich sehe da gar keinen Unterschied. Also ich weiß, dass wenn da im Orient ein Basarhändler sagt, bei Allah, ich habe $400 für den Teppich bezahlt, dass das eine Lüge ist und würde nicht Allah sagen. Und wenn ein anderer unter Berufung auf Allah irgendetwas sagt, dann kann das stimmen, weil der ein anderes Religionsverständnis hat. Das leuchtet mir ein, weil mir ein Iraner gesagt hat, wenn die im Basar von Allah quatschen, also vergiss es gleich, das sind Lügen. Und die Leute im Orient gehen ja auch anders mit ihren Gleichgläubigen um. Also da sagt man ja auch nicht, das sind Moslems, mit denen können wir nichts machen. Die treiben Handel und Wandel und leben und machen und tun. Und ich glaube, es geht um die Integration. Das ist der entscheidende Punkt. Und solange solange westliche Politik nicht funktioniert im Orient, kann sie auch nicht als Integrationspolitik funktionieren. Meine These ist ja, dass die Hauptlast der Integration von anderen Gruppen getragen wird, nämlich von den Ausländern, an die man sich andockt. Und auch die große Zahl der Illegalen, also da weiß man ja in Deutschland gar nicht, da gibt es Schätzungen zwischen 100.000 und 600.000. ja, die meisten gehen nach Dänemark und Norwegen weiter, weil das ist für sie das Paradies. Also wenn man sich aber in Deutschland melden würde oder in Österreich, dann kommt man da gar nicht hin, wo man hin möchte. Also wird man durch das System schon in die Illegalität gedrückt, dann arbeitet man illegal und dann wird man vielleicht zum Illegalen, wenn man aus solch einem Kontext kommt. Also vor einem Teheraner Ingenieur hätte ich überhaupt gar keine Angst. Also vor einem deutschen Rowdy, der da irgendwie beim Fanclub in Rostock ist, da hätte ich dann schon Angst.
Uli, ich erlaube mir einen Zwischenruf, dass, glaube dieses, all das, was du sagst, dieser Runde wahrscheinlich musst du es gar nicht sagen. Wir sind wahrscheinlich mehrheitlich.
Ja,
wahrscheinlich
ich muss mir nicht so sicher.
Bin ich gefragt, sind wir möglicherweise dieser Meinung? Aber ich behaupte, wir als Gesellschaft lügen, lügen, lügen. Wir lügen in dieser Hinsicht, als tun wir so, wie du jetzt gesagt hast. Islam und Christentum spielt keine Rolle. Doch für die große Mehrheit, für 90, für 95% ist es so. Da sagt man, aha, Islam, sehr gefährlich, steht sehr nah beim Terrorismus. Es ist einfach so.
Ja, und das Wort noch was.
Und das Wort Integration. Ich behaupte, wir wollen, wir, spreche ich einfach, als würde ich die Mehrheit vertreten, tue ich ja nicht, ich bin winzige Minderheit. Wir wollen gar keine Integration, wir wollen, dass die zurückgehen. Deswegen wollen wir gar keine echte Integrationsanstrengungen unternehmen. Das ist es doch. Wir lügen.
Ja.
Gut.
Ja, jetzt, die Linke lügt mit.
Wir machen doch den Kreis rund. Rainer, du hattest vorher schon...
Es ist in der Tat etwas, was wichtiger ist als Religion und Islam, die Wirtschaft. Stuttgart ist eine der Städte mit dem höchsten Ausländeranteil in Deutschland. Und die Mehrheit davon sind Muslime. Ich habe aus Stuttgart noch nie irgendwie einen Vorfall gehört, der mit Terror, mit Dschihad oder mit schlafenden Zellen zu tun hat. Der Islam ist in der Tat also mit allem vereinbar, mit Demokratie. Und Indonesien, eine Demokratie, 200 Millionen Muslime und Diktatur, heute fiel das Wort Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist eine Diktatur, weil es kommt auf die jeweiligen Verhältnisse drauf an. Wie erfolgt Integration? Da ist immer das Stichwort Ghettobildung. Da habe ich ein gespaltenes Verhältnis. Klar, um sich zu integrieren, muss man in der Mehrheitsgesellschaft sein. Aber stell dir mir vor, ich bin ein Eritreer oder bin ein Syrer aus Verdesor. Und jetzt muss ich aufs Ordnungsamt gehen. Ich muss mit der deutschen Bürokratie was zu tun haben. Ich muss einen Sprachkurs anmelden. Da suche ich doch jemanden, der mir dabei helfen kann. Ich kann mir vorstellen, dass ein gewisses Maß an Ghettobildung die Voraussetzung dafür ist, dass man dass die Integration erfolgen kann. Und dass viele Angst haben vor dem Islam. Man muss nur Fernsehen anschalten, Zeitung lesen, Selbstmordanschlag in Bagdad, Taliban, Boko Haram und so. Die ersten 5-6 Meldungen haben mit dem Islam zu tun. Und dann frage ich meine Eltern, Herr Rainer, glaubst du denn wirklich, dass das nichts mit dem Islam zu tun hat? Und das ist einfach schwierig, dieses Vorurteil zu durchbrechen, indem ich dann sage, aber Indonesien funktioniert doch. Das reicht diesem nicht.
Was dann?
Wir sprechen von Flüchtlingskrise. Und ich finde das irgendwie anmaßend in Europa. Ich habe hier eine Statistik. Flüchtlinge auf 1000 Einwohner. Libanon 232 Flüchtlinge auf 1000 Libanesen. Jordanien 87 Flüchtlinge auf 1000 Jordanier. Türkei 21. Kanada 5. Germany 2,4. UK 2. US 0,9, die Schweiz wüsste ich nicht, wo die steht. Ich glaube, haben wir eigentlich nicht grundsätzlich, wir haben wahrscheinlich einfach Angst, dass wir ein bisschen abgeben müssen.
Ja.
Aber nur ein bisschen.
Danke.
Wollte man diese Zahlen so?
Ich wollte nur ganz kurz sagen, das ist eine Frage der Wahrnehmung. Ich habe, als ich hierher gekommen bin, als ich in die Schweiz gekommen bin, immer über die Eritreer gehört und so, wie schwierig die seien. Und jetzt Olga macht einen Deutschkurs und da sind sehr viele Leute aus Eritrea und so weiter dabei. Und sie erzählt mir eigentlich jeden Tag, oder wie die unheimlich fleißig engagiert sind, oder? Und irgendwie, also man kann da, müsste da bei Benedikt und Mikroklubschule, könnte man nur hinschauen und diese Leute treffen und sehen, wie die wirklich integrationswillig und fähig sind. Aber nein, irgendwie wird anders berichtet oder wir nehmen das anders wahr.
Ja, man könnte noch die Statistik, also in dem Sinne, was du sagst, man kann die Statistik von Pascal noch erweitern. Schauen wir mal, wie in der Schweiz abgestimmt wird, in den Gemeinden und wie viele Ausländer jeweils dort sind. Also da gibt es eine ganz starke Korrelation. Aber nicht je mehr Ausländer, desto ausländerfeindlich, nämlich umgekehrt.
Die Anstalt war doch ein schönes Beispiel. Das ist so eine Kabarett-Sendung im ZDF. Die haben neulich Statistiken über Übergriffe gemacht gegenüber Frauen. Und da haben alle gedacht, das sei die Kölner Domplatte. Dabei war das der Kölner Karneval. Und das ist etwas absolut Übliches. Zur Kölner Domplatte, da kam 4 oder 5 Tage später ein Enthüllungsbericht, Süddeutsche Zeitung und. Und da hieß es, irgendeiner habe provokant einen Bogen zerrissen. Ich habe gehört, es gibt gar keine Bogen mehr, es gibt nur noch kleine Plastikkarten.
Ja, aber neuerdings erst. Das stimmt, aber das ist mit dem neuen Asylgesetz, das war noch nicht umgesetzt, ist leider wahr. Beides stimmt.
Ja, das, also ich habe das nur gehört. Nein,
es gibt diese neue sozusagen Asylbewerber, so eine Chipcard, sozusagen, aber die haben die wenigsten bisher, die wird gerade erst ausgegeben.
Ja, aber der sagt doch, ich habe die vor 14 Tagen gekriegt und dann...
Ja, aber das war ja am 1. Januar.
Ja, genau.
Naja, aber das ist ja ein halbes Jahr her.
Und die Anzeigen, also das waren dann, ich weiß nicht wie viele Anzeigen, da sieht man dann Fernsehaufnahmen, also die, wenn man die auszählen würde, dann gab es hinterher ein Anzeigenaufkommen, dass jede Frau belästigt worden sein müsste. Also man kann das ja sehen. Und die Anzeigen kamen 2, 3 Tage später. Also wie man sowas auch befeuern kann. Also interessant fand ich, wie gesagt, Anstalt, zählen das auf und hinterher sagen sie, das war der Kampf.
Gut, um da ganz kurz zu intervenieren, um das nicht im Raum stehen zu lassen. Also ich glaube, wir sollten uns jetzt nicht über die Kölner Domplatte unterhalten, weil das ist sozusagen nochmal eine ganz eigene Geschichte. Aber die Tatsache, dass sich Frauen ermuntert oder ermutigt fühlen, Anzeiger zu erstatten, die das normalerweise nicht täten, weil das, was sie erleben, leider zu sehr Alltag ist, als dass man das anzeigewürdig empfinden würde, kann man so oder so sehen. Das stimmt mit Sicherheit, dass sozusagen die Anzeigebereitschaft erhöht worden ist durch die Debatte. Ich kann das aber nicht nur schlecht finden, wenn es auch in anderen vergleichbaren Situationen bei Übergriffen, egal von wem sie stattfinden, so gehandhabt würde.
Rudi? Ja. Ich hätte eine Frage, glaube ich, an Amalia oder sonst wer im Zusammenhang mit dem, was wir heute Morgen gehört haben, nämlich das Kurdenthema. Heute Abend muss sich die EU-Kommission ja entscheiden oder wird sich entscheiden zur Visafreiheit im Schengen-Raum der türkischen Bürger. Und was ich lese, sind nur noch 5 Punkte von 72 offen. Der Druck ist riesengroß, dass ab Juni eben diese Visafreiheit existiert. Erwartet man da zusätzlichen Druck, also Druck Kurden, die sich Richtung Europa bewegen?
Ich glaube im Moment noch nicht, weil die meisten Leute sich doch im Süden der Türkei konzentrieren. Ich kenne das wenigstens noch nicht, dass Leute aus dem Süden Richtung Westen der Türkei gehen. Aber vielleicht später, wenn es eine neue Bewegung tatsächlich, wenn diese Visafreiheit gegeben wird. Aber in diesem Moment sind diese Leute, die bleiben dort. Sie gehen von Cisre, gehen sie nach die Jörbacke oder so in diese Städte.
Kleine?
Ich war vor 2, 3 Wochen in Jabaka und Cisre, der schöne Innenstadt in Cisre, die Altstadt von Jabaka Sur, war eine Woche dort und das Ergebnis war, mindestens 300.000 Kurden sind vertrieben durch die Konflikte, haben ihr Haus, ihr Eigentum verloren, sind bei anderen untergekommen und 1,5 Millionen sind von den Kämpfen betroffen. Und die einhellige Aussage, aufgrund der Verhärtung der innenpolitischen Situation gibt es keine inländische Fluchtalternative mehr. Das heißt, in den 90er Jahren sind da viele Kurden, die vertrieben worden sind aus den Dörfern, als die niedergebrannt wurden, sind eben in Istanbul, Izmir und sonst wo gelandet. Das würde heute keiner mehr machen, von denen ich nicht gesprochen habe, die sagen, wenn wir aus der Region zu fliehen haben, dann können wir nur zu Verwandten nach Europa gehen.
Nur noch ein Ding, ich bin ja Korrespondent gewesen in Moskau, als es noch die Sowjetunion gab. Das haben wir vielleicht ganz vergessen. Was war damals die Forderung des Westens gegenüber dem Kreml? Reisefreiheit, oder? Das hat man gefordert und gesagt, die Menschen sollen reisen können. Und dann mag ich mich erinnern, als dann nach dem versuchten Putsch gegen Gorbatschow und als sich eben die Sowjetunion aufgelöst hat, ich war völlig schockiert, bin ich in die Schweiz geflogen, steige bei Swiss ein, dann sagte die Hostess dort, ach, Sie sind doch Herr Giesling, kommen jetzt alle Russen zu uns, oder? Also das hat sich einfach verändert und diese Forderung, die meisten hier mögen sich noch daran erinnern, man hat gepocht darauf, Reisefreiheit, oder? Und jetzt ziehen wir die Zäune hoch.
Rudi, vielleicht noch eine kurze Information, die ich heute erhalten habe. Werner und Amalia wissen, dass wir sind ein bisschen engagiert in Griechenland, in diesen Camps, vor allem in Piräus war das, und sind wir noch, mit den Jesiden. Und da haben wir etwa 350 Leute in Athen heute noch von den Jesiden, und etwa 900 total in Griechenland. Eine Aktivistin, die heißt Nadia Merut, vielleicht kennt ihr die, ist ziemlich bekannt, die setzt sich, die ist geflohen vom IS und erzählt jetzt ihre Geschichte. Und die setzt sich ein in Kanada und vor allem in Deutschland, Berlin, damit ihre Leute unter dem Thema Genozid Visums oder Ausreisevisums aus Griechenland erhalten könnten. Und die heutige Mitteilung, die ich erhalten habe, dass eine Möglichkeit besteht, dass sie nach Deutschland ausgeflogen werden könnten, dass da tut sich was zwischen der griechischen Regierung und der deutschen Regierung. Einfach als Information.
Übrigens, ich habe gerade Tagesschau.de aufgeschaltet, also die EU-Kommission hat entschieden, aber es geht jetzt als Parlament. Also, ja. Die EU-Kommission hat jetzt vor einer Stunde ungefähr, haben sie entschieden, Aufhebung der Visapflicht für Türken ab Juni. Ja, gibt es noch einen Wunsch, ein Bedürfnis, eine Wortmeldung zum Thema? Just, bitte.
Ich sehe eigentlich nur eine Möglichkeit, eine kleine für uns, etwas Gutes zu tun. Und das ist das dauernde Demaskieren der Demagogen und Scharfmacher, die das Flüchtlingsproblem nicht lösen wollen, sondern es benutzen wollen für eigene Machtansprüche. Und die müssen einfach tagtäglich dafür kämpfen, dass das allen klar wird, dass es viele Leute gibt, denen ist die Flüchtlingskrise völlig egal. Im Gegenteil, sie können sie nutzen für ihre eigenen Machtwünsche.
Ja, Johanna?
Es ist halt wie immer, die guten Nachrichten, die verbreitet man nicht. Und ich sehe in meiner nächsten Umgebung, dass eben doch vieles anfängt zu glücken. Zum Beispiel haben wir im Dorf 5 junge, so 17-Jährige gekriegt. Und wir haben bis jetzt immer nur Familien gekriegt. Und das ging noch, oder? Und ich dachte, mein Gott, was passiert jetzt? Und siehe da, die werden... die werden mitbetreut von Syrern, die schon 4 Jahre zum Beispiel im Dorf sind. Die helfen mit, oder? Und die dürfen in den Schulti-Club gehen und sie strengen sich an, wir werden Deutsch wie verrückt. Und bis jetzt ist noch keine einzige negative Rückmeldung aus der Bevölkerung gekommen, was mich außerordentlich erstaunt hat. Gerade bei uns im Dorf. Wir sind ja so eher ein bisschen bessere, oder? So genannt. Ja. Und vielleicht müsste man eben doch auch die Geglückten von den Beglückten etwas mehr oder erzählen. Und nicht von, ich meine, ich kenne persönlich verschiedene Fälle. Ich kenne sehr Beglückte bis solche, die gar nicht angekommen sind. Aber ja.
Ja, Katrin.
Ganz kurz dazu, ich finde, das ist eines der größten Dramen der letzten Monate, das man unter Lügenpresse subsumieren kann. Es gab sehr viele positive Berichte über positive, geglückte Integrationsversuche, Beispiele, Bewegungen. Dann kam der Vorwurf, naja, das ist ja alles geschönt. Und es ist ja klar, die Zeitungen schreiben nicht über die Domplatte, weil es darf ja nichts Negatives. Und es sind natürlich immer nur die Frauen und die Kinder zu sehen und nie die Männer und immer nur die Alten und nie die Horden von jungen Männern. Und die Lügenpresse in Deutschland und in Österreich und sonst wo in Europa betreibt ja sozusagen das Geschäft der Willkommenskulturfetischisten. Ja? Und das, die AfD ist sozusagen die, die sichtbare Auswirkung davon. Die Folge davon ist, dass es inzwischen keine Balance mehr gibt zwischen der kritischen, den kritischen medialen Rückmeldungen und den positiven. Weil wenn wir die vielen guten Beispiele erzählen würden, die es zu erzählen gibt, würde es sofort wieder heißen, guck mal, das ist ja gefärbt. Also es gibt sozusagen einen Negativumschwung, über den wir natürlich auch in den Zeitungen, in den Redaktionen jeden Tag diskutieren. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei der NZZ, bei der FAZ, bei uns ist das ein tägliches Dilemma, zu versuchen, natürlich beide Seiten zu erzählen, aber dieser wirklich hysterische Debattendruck ist so groß, dass es nicht leicht ist. Oder nicht leichter geworden ist, sagen wir so.
Ja, Juan Pedro, bitte.
Also die meisten, die hier sitzen, sind der Schweizer. Und in der Schweiz ist unser größtes Problem, dass die Masseneinwanderungsgesetze vom Bundesrat nicht hart genug durchgesetzt werden. Und jetzt müssen wir uns noch mit den Flüchtlingen befassen, also eben die Masseneinwanderungsabstimmung, die ist ja eigentlich vor dieser ganzen Diskussion entstanden und das ist eigentlich das Umfeld, das wir haben in der Schweiz.
Also, darf ich deine persönliche Meinung dazu wissen? Oder ist das jetzt quasi einfach die Spiegelung dessen, was du von der Gesellschaft hier wahrnimmst?
Das ist nicht meine Meinung, aber Tatsache ist, ich glaube, du hast das auch ähnlich gesagt, in der Schweiz haben wir eben große Probleme, wo anders sind, anderswo sind das keine Probleme.
Also wir haben, eigentlich meinte der Peter, wir haben eigentlich keine Probleme, sondern wir machen ja Klagen auf unglaublich hoher Ebene. Das ist, glaube ich, das, was du sagen wolltest, oder?
Just. Natürlich, wir haben zwei Probleme. Wir haben ein doppeltes Problem, oder? Wir müssen gemäß Volksabstimmung die Zuwanderung in den Arbeitsmarkt reduzieren. Das Volk hat das so bestimmt mit einer Mehrheit von 0,2%. Das Flüchtlingswesen ist ausgenommen, das kommt noch dazu.
Ja.
Und beim ersten sehe ich große Probleme für die Wirtschaft, beim zweiten würde ich auch sagen, wir haben eigentlich keine Probleme. Wir hatten in den letzten paar Jahren 40.000 Flüchtlinge und die können wir integrieren. Jetzt haben wir natürlich Angst, wenn das ansteigt wieder. Wir haben im Moment ja Glück. In Chiasso und St. Margrethen hat es mehr Grenzschutzpersonen als Flüchtlinge oder Asylsuchende. Aber es kann ändern, von einem Tag auf den anderen. Und man hat vielleicht Angst, was passiert mit uns, also in der Schweiz, wenn dann plötzlich 100.000 Asylgesuche gestellt werden pro Jahr. Dann kommen die wahrscheinlich irgendwo an eine Grenze. Es sind nicht 80 Millionen Einwohner, sondern nur 8.
Ja, diese Debatte mit der Grenze, also mit dem, was tragbar ist, die kommt natürlich immer wieder. Nur die wird natürlich auch politisch, wird die gesteuert, respektive sie wird ausgenutzt. Das wurde vorher ja auch schon gesagt, das ist schon so. Und die Medien machen manchmal auch Dummheiten. Also gestern im Tagesanzeiger, ganze Seite Interview mit Nationalrat Glarner. Das ist der von der SVP, der sogenannte Asylexperte. Also der Mann ist, wie wir ja wissen, ist Gemeinderat von Oberwil-Lieri, das liegt zufällig so in Luftdistanz, nicht mal 10 Kilometer von da, wo ich jetzt wohne und auch von Johanna aus, wir sehen da rüber. Und das war, ich sage das einfach für die, die diese Debatte nicht verfolgt haben, da war der Glarner, der war nur Gemeindepräsident, der ist ein Handwerker und hat Unternehmen aufgezogen. Und dann hat er also mit eigenem Geld, wollte er, hat es glaube ich schon mehr getan, hat er ein Haus gekauft zum Abreißen, damit das nicht als Asylheim benutzt werden kann. Und dann wurde das deutsche Fernsehen, die ARD, wurde auf ihn aufmerksam. Das ist wie bei Köppel auch. Also die ARD hat Köppel gemacht eigentlich. Ja. Die dachte, gibt es da nicht einen Interessanten, der irgendwie völlig gegen den Stachel lügt? Und dann entdeckten sie eben diesen Köppel. Also jetzt wollen sie den, glaube ich, auch schon nicht mehr sein. Wie ihm gesagt wurde im deutschen Fernsehen, das, was sie tun hier mit dem Aushängeschild der Weltwoche, das ist ja wie der Stürmer. Tut mir natürlich besonders weh, weil ich mal in der Chefredaktion gewesen bin, 10 Jahre vor, also in der alten Weltwoche. Ja, ist echt schmerzhaft, sowas zu lesen. Aber die Medien machen das. Das deutsche Fernsehen machte Glarner. Plane wurde schlagartig berühmt, so berühmt, dass er gerade in den Nationalrat gewählt wurde. Und zwar im Kanton Aargau mit der größten Stimmbeteiligung. Größte. Und jetzt ist er, seit Herbst ist er im Nationalrat, jetzt ist er schon der Exilexperte dieser SVP. Und was macht der Tagi gestern? Der Tagi macht ein ganzseitiges Interview mit Glaner. Natürlich wirkt das so, er wirkt noch Biedermensch, er wirkt noch, er steht auch so sympathisch da irgendwo, aber man gibt ihm schon wieder eine ganze Seite und so geht das weiter. Jetzt kommt das nächste Medium und hat, und, also die, so die Lokalsender, für die ich manchmal auch arbeite im Raum Zürich, die sagen mit jeder Garantie, sagen, oh, wir müssen den Glaner, mit der Glaner unbedingt haben, das ist das Thema. Und jetzt gibt das einen Schneeballeffekt, der hört nicht mehr auf. Und jetzt können wir sagen, dass wir haben ja schon über Medien und Medienstrategien diskutiert in dieser Runde. Jetzt kann man sagen, Blödsinn, wir müssten stoppen. Aber es stoppt niemand, weil man weiß, das bringt Einschaltquoten, das bringt Leserzahlen. Und wenn ein Redakteur, eine Redakteur das nicht tut, sagt man, du hast einfach, du verschließt die Augen vor etwas, was ein wirkliches Thema ist. Und dann in den Redaktionen sitzt man um den Tisch herum und sagt, das ist jetzt das Thema, das ist jetzt, ah, wir haben ein Thema verpasst, jetzt springen wir doch auf dieses Thema auf. Also, auch noch klarer. Bin fest überzeugt, es gibt eine ganze Kettenreaktion. Und ich muss euch sagen, ich weiß auch nicht, wie, ich habe ungefähr alle Positionen im Journalismus schon gehabt, die man haben kann. Ich habe keine Ahnung, wie man aus sowas wieder herauskommen kann. Augen verschließen und sagen, ja, aber man macht das nicht.
Was uns in der Schweiz auch nicht hilft, vor allem in gewissen Kreisen, ist die Tatsache, dass heute, Stand heute, also Ende letztes Jahr, 24,7% von den Leuten, die in der Schweiz wohnen, keinen Schweizer Pass besitzen. Es gibt nur Zypern und Luxemburg, die mehr Ausländer im Lande bei sich haben. Und das wird, dass das aber gut integrierte Personen sind seit Jahrzehnten und so weiter, von dem spricht kein Mensch. Und dann wird immer sehr schnell verglichen, ja, Deutschland hat hier nur 7% oder 6,8% Ausländer, Frankreich hat nur 6% und wir haben 24,7%. Und das wird ziemlich schamlos ausgenutzt in dieser Diskussion.
Just. Ich möchte doch noch zwei positive Dinge sagen. Erstens einmal glaube ich, dass wir in der Schweiz ein sehr gutes System haben, wie wir die Flüchtlinge verteilen auf die Kantone und die Kantone müssen sie verteilen auf die Gemeinden. Das heißt, eben in Uitik und Waldeck hat die vielleicht 42, in Zürich sind es vielleicht 5000 und das ist handelbar. Und das zweite Positive ist, dass an dieser Basis ganz völlig dezentral außerordentlich viel Gutes geleistet wird, durch Freiwillige vor allem, nicht nur den Staat, sondern eben, das kann die Kirche sein, der Ortsverein, der Sportclub, viele Private engagieren sich und das ist höchst erfreulich, wie das funktioniert. Und das muss man einfach auch zur Kenntnis nehmen.
Gut, noch ein Votum, dann müssen wir, glaube ich, allmählich abrunden.
Kein Votum, nur der Unterschied ist ja, dass die Schweiz strukturstark ist, also von den Gemeinden bis zu den Städten und den Großstädten funktioniert das. Während in Deutschland, also möchte ich als Flüchtling nicht irgendwie in Vorpommern an die polnische Grenze geschickt werden, in ein Dorf, wenn ich da per Quotenzuteilung landen würde. Da passiert natürlich gar nichts, außer dass eigentlich die Hütte vielleicht angezündet wird. Aber das ist wirklich der Unterschied. Die Schweiz hat ein anderes Fundament und die Schweiz fährt natürlich immer mit. Das muss man auch sehen, jetzt kommen weniger Flüchtlinge. Ja, prima, weil die Drecksarbeit wird von Europa gemacht. Ich habe vorhin einen Zwischenruf gesagt, die Linke in Deutschland findet das alles furchtbar, aber jammert nicht mehr drüber, seitdem es in Griechenland stattfindet. Wenn es in Österreich oder an der ungarischen Grenze stattfindet, dann ist alles voll. Wenn es in Griechenland stattfindet und an der Türkei oder an der türkisch-syrischen Grenze, dann guckt man nicht mehr hin. Dann sagt man, das stimmt vielleicht oder stimmt nicht. Also die Fernsehanstalten schicken ja nicht mal mehr Leute dorthin. Die haben genug Geld und könnten das. Dann heißt es vom Hörensagen. Einer, aber an der griechisch-türkischen Grenze steht man. Und also das, finde ich, sind so Sachen, die Schweiz kann zufrieden sein auf einem unheimlich hohen Niveau. Dass die Strukturen sind in anderen Staaten völlig anders. Und also in Deutschland sind sie schon nicht so, dass man vernünftig integriert. Also so eine zentral organisierte Integrationspolitik machen kann.
Danke für dieses Votum und für die Teilnahme an der Diskussion, aktiv oder passiv.